Deutschlandfunk. Der Abend.
Weiter mit Marina Schweizer am Mikrofon. Wir berichten in der kommenden halben Stunde über eine Wortschöpfung, die in einer Präsidiumssitzung der CDU gefallen sein soll. Öffnungsdiskussionsorgien, und zwar aus dem Mund der Bundeskanzlerin. So hat sie ihre Kritik in einer Pressekonferenz präzisiert.
Die Situation, die wir jetzt jeden Tag haben, sie ist eben trügerisch. Denn das, was wir heute begonnen haben, die Öffnung der Läden, auf die wir uns auch gemeinsam geeinigt haben, was das bedeutet bezüglich der Infektionszahlen, das sehen wir in 14 Tagen und nicht vorher. Und das ist das, was die Sache so schwierig macht.
Aber noch eine Frage dürfte die Bundeskanzlerin beschäftigen. Zeigt Deutschland mit seinen Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft gerade, dass es eigentlich genug Geld hat, um anderen EU-Ländern mehr zu helfen? Vor dem EU-Sondergipfel gibt es jedenfalls einigen Unmut über die Haltung Deutschlands. Darüber berichten wir. Und uns beschäftigt die Gewalttat im Osten Kanadas, wo ein Mann mindestens 16 Menschen getötet hat. Ab 20 vor 7 geht es im Hintergrund um Putins Politik, die Verfassungsänderungen in Russland. Die ersten leichten Lockerungen der Corona-Maßnahmen treffen bei vielen Menschen ins Schwarze. Sie passen zur Gefühlslage derer, die es nicht mehr zu Hause aushalten, die sich freier bewegen wollen, unbeschwert Freunde und Familie treffen. Aber genau darin liegt auch eine Gefahr, denn das Virus bleibt ja. Der Bundeskanzlerin geht die Diskussion um Öffnung deshalb offensichtlich zu weit. Wie sie heute öffentlich versucht hat zu bremsen, darüber berichtet Theo Gers. Er beginnt aber mit einer Nachricht, die das Leben für Kranke und Ärzte etwas erleichtern dürfte.
Es ist ein Rückzieher, ein Detail. Und dennoch passt es zur Ausnahmesituation, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel die ganze Nation weiter sieht und in der sie die Bürger zum Durchhalten und zur Disziplin aufruft. Die Ausnahmeregelung, durch die Arbeitnehmer sich weiter telefonisch und damit ohne einen Arztbesuch krankschreiben lassen können, wird nun doch verlängert. Eigentlich sollte die Regelung ab heute nicht mehr gelten, doch die Proteste zeigten Wirkung. Jetzt gilt sie weiter bis zum 4. Mai. Andere Rückzieher, die weit massivere Folgen hätten, will Kanzlerin Merkel in der Corona-Krise dagegen um jeden Preis vermeiden. Gerade wegen der heute in Kraft getretenen ersten Lockerungen rief sie die Bürger abermals zu größter Vorsicht auf.
Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der ja die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klar machen.
Am Vormittag war Merkels Warnung vor einer so wörtlich Öffnungsorgie bekannt geworden. Am Nachmittag ließ die Kanzlerin dann erkennen, wie groß ihre Sorge tatsächlich ist, auch wenn sie die Nöte der Bürger ausdrücklich anerkannte. Egal ob Hotelbesitzer, Gastronomen oder Künstler um ihre Existenz bangten, ob demokratische Grundrechte wie das auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt seien, ob Kirchen wieder Gottesdienste abhalten wollten oder Menschen sich schlicht nach Ausgang und den Treffen mit Freunden sehnten. All diese Nöte und Wünsche seien berechtigt, so die Kanzlerin. Und dennoch sei es besser, am Anfang dieser Pandemie, an dem das Land immer noch stehe, weiter die Kraft zu strengen Maßnahmen aufzubringen.
Der beste Weg ist der, der jetzt vorsichtig ist und nicht leichtfertig,
mahnte Angela Merkel. Denn was Lockerungen wie die heutigen brächten, sehe man erst in 14 Tagen. Und eines sei klar, ein erneuter Shutdown nach einer vorherigen Lockerung müsse um jeden Preis vermieden werden.
Denn es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gingen, wenn wir sehenden Auges die ersten Erfolge gefährden würden. Und deshalb dürfen wir keine Sekunde leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben. Und wenn ich von wir rede, dann sind wir das alle, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Zurückhaltend blieb Merkel gegenüber allen Vorschlägen, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, von jetzt 60% bzw. 67% bei Arbeitnehmern mit Kindern auf 80% bzw. 87%. Das gleiche gelte für eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 7% für Restaurantbesuche. Ersteres fordert die SPD, für Letzteres machen sich CDU und CSU stark. Merkel blieb auch hier vorsichtig.
Die Maßnahmen sind natürlich jetzt auch erst sehr kurz in Kraft und man muss jetzt aufpassen, dass wir nicht in zu kleinen Abständen immer wieder eine Gruppe ins Visier nehmen, sondern dass wir da mal uns einen Gesamtüberblick verschaffen.
Diesen Gesamtüberblick wollen sich Union und SPD am Mittwoch im nächsten Koalitionsausschuss verschaffen. Vorher ist mit Beschlüssen nicht zu rechnen.
Berichtet aus Berlin Theo Gers. Nach Sachsen preschen jetzt auch Bayern und Mecklenburg-Vorpommern nach vorne mit einer Maskenpflicht für die Menschen im Alltag. Ab kommendem Montag gilt das bei letzteren landesweit. In den restlichen Bundesländern gilt bisher nur eine Empfehlung dazu. Wie nicht die Menschen im Alltag, sondern die Politik dem Gesundheitssystem helfen kann, das war heute auch Thema für das sogenannte Corona-Kabinett. Wie das Gesundheitssystem weiter gestärkt werden kann, das hat Jens Spahn mit einem 10-Punkte-Plan erläutert. Klaus Remme hat zugehört.
Das Leben mit dem Virus, wie Angela Merkel es einmal genannt hat, nimmt Konturen an. Der Gesundheitsminister verteidigte heute die Strategie der Bundesregierung, die Lockerungen schrittweise zu vollziehen. Jens Spahn sagte nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts:
Wichtig ist bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder weiteren Überlegung, dass wir Kontrolle haben und dass wir auch in der Lage sind, möglichst schnell und möglichst gut auch Infektionsketten zu unterbrechen.
Der öffentliche Gesundheitsdienst sei dabei, so Jens Spahn wörtlich, Dreh- und Angelpunkt für das Wissen über die Infektionslage. Auch die Bundeskanzlerin betonte die zwingende Notwendigkeit der präzisen Nachverfolgung aller Infektionsketten.
Ehrlich gesagt, das können wir heute noch nicht. Und mir wäre noch wohler, wenn wir das schon könnten. Also wir müssen auch diesen zweiten Teil, nicht nur die Lockerung, sondern eben auch dieses Infektionsketten-Nachverfolgen ganz, ganz akribisch machen. Da kommt es auf jeden einzelnen Fall an.
Und deshalb sollen die etwa 400 Gesundheitsämter in Deutschland entsprechend fit gemacht werden für diese Aufgabe. Der Bund wird sich an der personellen und technischen Stärkung beteiligen. So werden über 105-köpfige mobile Teams geschult und zur Nachverfolgung von Infektionsketten eingesetzt. Ab übermorgen gilt eine Meldepflicht für alle Ämter, die mit diesen Aufgaben überfordert sind, um Abhilfe zu schaffen. Notfalls durch Unterstützung der Bundeswehr. Für ein digitales Upgrade sollen pro Gesundheitsamt kurzfristig und ohne bürokratische Hürden 150.000 Euro bereitgestellt werden. Im Robert-Koch-Institut wird eine 40-köpfige Servicestelle als Ansprechpartner für die Kommunen aufgebaut. Gleichzeitig gewinnt das Thema Maskenpflicht bundesweit an Fahrt. Nach Sachsen kündigte heute Mecklenburg-Vorpommern eine Schutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr an. Auch in Bayern sieht Ministerpräsident Markus Söder erhöhten Schutzbedarf.
Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Die gilt für den gesamten ÖPNV, für alle Geschäfte, auch die bislang schon offen waren und es nicht hatten. Mund-Nase-Schutz bedeutet Alltagsmasken. Es gilt auch, ein Schal ist ausreichend.
Ein Bundesland so, ein anderes so. Für Jens Spahn ist das nicht problematisch. Er verwies auf das gemeinsam beschlossene Gebot für den Mund-Nasen-Schutz.
Mein Eindruck ist, dass viele sich eben aus eigener Entscheidung schon zu dieser Umsetzung oder sozusagen diesem Folgen des Gebotes entscheiden. Und wenn im föderalen Miteinander einige Bundesländer zu einer anderen Entscheidung kommen, dann ist das ja im Grunde der weitere Schritt daraus.
Die Bundeskanzlerin betonte, eine Entscheidung über die Maskenpflicht liege zwar nicht beim Bund, aber
wir müssen dann sicherstellen, und das ist heute ganz anders als vor 4 Wochen, dass wir für jeden Bürger, dem wir das auferlegen, mindestens eine, wenn nicht mehrere solcher Masken auch zur Verfügung stellen können. Und das bestimmt auch ein Stück den Zeitschritt. Und dann muss man sich überlegen, wo ist es jetzt notwendig, wenn ich alleine in großem Abstand zu anderen im Park spazieren gehe, weiß ich nicht, ob das so notwendig ist. Wenn ich aber im öffentlichen Personennahverkehr bin, dann gibt es gute Gründe, das auch zu verlangen, wenn genügend Masken da sind.
Was diese Alltagsmasken angehe, könne er keinen Angebotsmangel in Deutschland erkennen. So ließ sich der Gesundheitsminister dazu ein.
Das war ein Beitrag von Klaus Remme. Wenn Geburtstagsfeiern ausfallen und beispielsweise Großeltern ihre Enkel nicht besuchen können, dann heißt das auch oft, die Oma und Opa Fürsorge kommt genauso per Paket wie Geschenke. Und weil die meisten Geschäfte in den vergangenen Wochen geschlossen hatten, kauften auch so viele online ein. Ein Kraftakt für die Paketzusteller. Die Post will jetzt nach eigener Aussage einen Kollaps des Paketsystems vermeiden und auch Sonntagspakete zustellen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Der Onlinehandel erlebt in der Corona-Krise einen Boom. Eine Herausforderung für die Paketzusteller. An einem durchschnittlichen Tag liefern die Deutsche Post und ihr Paketdienst DHL 5,2 Millionen Pakete aus. Gegenwärtig sind es nach neuesten Angaben der Post 9 Millionen Pakete und Päckchen am Tag. Daher hat die Deutsche Post in den vergangenen Wochen in Berlin und München beantragt, auch sonntags Pakete ausliefern zu dürfen. An den Werktagen habe die Post ihre Kapazitätsgrenze erreicht, erklärt Dirk Klaasen, Pressesprecher des Unternehmens.
Wir möchten das als Ausnahmeregelung an einzelnen Sonntagen in solchen Zeiten gerne haben, wie jetzt gerade in der Corona-Krise, weil wir exorbitant hohe Mengen gerade bei uns im Netz haben und wir im Gegensatz zur Weihnachtszeit uns darauf nicht vorbereiten konnten.
Das bayerische Arbeitsministerium habe der Post für den vergangenen Sonntag bereits die Genehmigung erteilt, in München Pakete zuzustellen. Das Ministerium sah die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs in der aktuellen Krise als äußerst wichtig an. Das gelte insbesondere für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. Auch in Berlin hatten mehrere Paketzustelldienste beim Berliner Landesamt für Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Genehmigung beantragt, am Ostersonntag Pakete zustellen zu dürfen. Die Behörde hatte abgelehnt. Und das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Entscheidung am 9. April bestätigt. Nach dem Arbeitszeitgesetz dürften Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden, hatte das Gericht seine Entscheidung begründet. Eine gerechtfertigte Ausnahme, etwa eine Krise in der Versorgung der Bevölkerung, liege nicht vor. Trotz der Berliner Gerichtsentscheidung will die Deutsche Post nun in weiteren Bundesländern Anträge auf Sonntagszustellung von Paketen einreichen. Postsprecher Klaasen betont, kein Mitarbeiter der Post müsse sonntags arbeiten.
Die Mitarbeiter von uns, die am Sonntag auf Zustellung gehen, bekommen Sonntagszuschläge, bekommen auch die Zeit entsprechend als freie Zeit dann wieder gegengerechnet und machen das freiwillig. Trotzdem war das Gericht der Meinung, es reicht nicht aus, obwohl die Umstände, glaube ich, jedem ganz klar sind.
Um die Paketflut zu bewältigen, hat die Post seit Anfang April bereits 2000 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen und will in den kommenden Wochen weitere 2000 Mitarbeiter einstellen. Zudem arbeiten momentan auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung, aus Briefzustellung und Spedition der Post vorübergehend auch im Bereich Paketauslieferung. All das reiche aber in den Ballungszentren nicht aus, um die Rückstände bei der Paketzustellung aufzuholen, sagt Klaasen. Zugleich betont der Postsprecher, man wolle die Sonntagsauslieferung nicht dauerhaft etablieren.
Das weiß die Gewerkschaft auch und das wären auch völlig verfehlte Annahmen. Hier geht es ausschließlich darum, dass wir das Kundenversprechen erfüllen wollen, dass die Kunden, die bestellt haben, auch möglichst schnell ihre Pakete bekommen.
Skeptisch äußerte sich ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu den Absichten der Deutschen Post. Sollte es erforderlich sein, aus Gründen des Gesundheitsschutzes am Sonntag in bestimmten Regionen Pakete zuzustellen, so müsse dies vorher mit den örtlichen Betriebsräten abgestimmt werden, heißt es in einer Stellungnahme der Gewerkschaft. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland lehnt die Postpläne zur Paketzustellung am Sonntag nicht kategorisch ab. Auf Anfrage des Deutschlandfunks ließ eine EKD-Sprecherin verlauten, sollte es während der aktuellen Krise Ausnahmesituationen geben, um systemrelevante Aufgaben zu erfüllen, gelte es, diese gut zu überlegen und zeitlich klar zu begrenzen.
Für Italien erklärte heute ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, es sei zu früh für eine Phase 2 mit mehr Bewegungsfreiheit für die Menschen. Man müsse warten, bis man die Zahl der neuen Fälle an einer Hand abzählen könne. Italien verzeichnete gestern die niedrigste Zahl an Todesfällen in Verbindung mit dem Coronavirus seit einem Monat. Und ein wenig lässt auch der Druck auf die Krankenhäuser nach. In Mailand gab es sogar Jubel in einem Krankenhaus. Jörg Seiselberg.
Ihre Freude haben sie auch über die sozialen Netzwerke geteilt. Mit Atemschutzmasken und teilweise Schutzkitteln knien Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte an einem Gang des Krankenhauses Niguarda in Mailand, werfen die Arme zu einer Jubeloder nach oben und lassen einen Spumante-Korken knallen. Die Freude gilt einem kleinen, aber symbolisch wichtigen Erfolg im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in Italien. In Mailand, einer der am stärksten betroffenen Städte, kann eine Intensivstation zur Behandlung von Covid-19-Fällen geschlossen werden, weil zu wenig neue Patienten kommen. Der Notstand im Land sei noch nicht überwunden, schreiben die Pfleger auf Instagram. Aber dies sei eine erste gute Nachricht. Auch Roberto Fumagalli, Chefarzt der Intensivmedizin des Krankenhauses, atmet durch. Wochenlang haben wir vor der Herausforderung gestanden, mehr Betten zu schaffen, um Patienten versorgen zu können, die mit durch das Coronavirus provozierten Lungeninfektionen behandelt werden mussten. Jetzt endlich ist diese ständige Eskalation zum Stillstand gekommen. Die Intensivstation im Niguarda-Krankenhaus ist die erste von insgesamt 5, die in der Region wegen des Covid-19-Notstands eingerichtet wurden, die wieder geschlossen werden kann. Auch die Daten landesweit zeigen, dass Italien dabei ist, die Krise langsam zu überwinden. Die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist den 16. Tag in Folge zurückgegangen, nach den gestern veröffentlichten Daten erneut um knapp 100. Der Anstieg bei den festgestellten Neuinfektionen sinkt ebenfalls, auch die Zahl der Todesfälle geht weiter zurück. Auffällig bleibt der Unterschied zwischen Nord- und Süditalien. Während im Norden innerhalb eines Tages immer noch über 380 Todesfälle registriert wurden, waren es in Süditalien 8-mal weniger. Auch bei den Infektionen gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Zum Vergleich, in Rom sind pro Einwohner 50-mal weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in Mailand. Trotz der landesweiten Entspannung in der Covid-19-Krise hält Ministerpräsident Conte vorerst an seinem Plan fest, erst ab dem 4. Mai schrittweise wieder Betriebe zu öffnen und das Leben zu normalisieren. In Italien gelten seit mittlerweile 7 Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen.
Zum Beispiel im stark betroffenen Italien ist man auf Deutschland gerade nicht besonders gut zu sprechen. Man erwartet sich weitreichendere finanzielle Hilfen, als bisher ausgeschüttet und versprochen wurden. Knackpunkt sind gemeinsame Anleihen der Eurozonenstaaten. Die Bundesregierung lehnt das ab, aber vor dem anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag verschärft sich der Ton gegenüber Deutschland, nicht nur aus Italien. Peter Kapern berichtet.
In einer Telefonschalte des CDU-Präsidiums hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vormittag noch einmal klargemacht, dass sie sich gegen die Ausgabe sogenannter Corona-Bonds stemmt. Also gegen Anleihen, die gemeinsam von allen EU-Mitgliedstaaten begeben werden und für die alle Staaten gemeinsam haften. Trotz dieser Positionierung scheint 4 Tage vor der nächsten Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs Bewegung in die Frage zu kommen, wie die EU den Wiederaufbau ihrer Wirtschaft nach der Corona-Pandemie finanzieren will. Auf Deutschland können sich die EU-Partner bei der Bewältigung dieser Aufgabe jedenfalls verlassen, so die Botschaft der Kanzlerin dann am Nachmittag.
Wie ich überhaupt generell und allgemein sagen möchte, dass Deutschland nicht nur solidarisch sein möchte, sondern auch solidarisch sein wird.
Rund 3,4 Billionen Euro an Krediten und direkten Hilfen haben die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen bislang locker gemacht, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und den Absturz der Wirtschaft zu bremsen. Doch das wird nach Ansicht aller Mitgliedstaaten nicht reichen, um die Konjunktur innerhalb weniger Monate wieder ans Laufen zu bekommen. Klaus Regling, Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, verlangt dafür eine Summe von weiteren 500 Milliarden Euro. EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni hält das Doppelte, also 1 Billion, für nötig. Und Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez verlangt sogar einen 1,5 Billionen Euro schweren Wiederaufbaufonds. Dieser Fonds ist im Prinzip von den EU-Finanzministern bereits verabredet worden. Die 2 entscheidenden Fragen haben die Kassenchefs jedoch offen gelassen, nämlich dessen Umfang und die Frage der Finanzierung. Was Letzteres betrifft, gab Kanzlerin Angela Merkel am Nachmittag 2 wichtige Hinweise. Zum einen will sie den mittelfristigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027 nun zügig verabschieden. Im Februar noch war ein Sondergipfel gescheitert, weil Deutschland und einige andere Mitgliedstaaten das Langfristbudget der EU bei 1% des Bruttonationaleinkommens deckeln wollten.
Dieser Haushalt wird anders aussehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in den ersten Jahren nach der Pandemie ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben muss.
Was heißen könnte, dass Deutschland nun zu höheren Überweisungen bereit ist. Oder auch nur, dass lediglich Investitionen, die vor allem den südeuropäischen EU-Ländern zugutekommen, in die erste Phase der neuen Finanzperiode vorverlegt werden könnten. Ein erhöhter oder auch nur umgeschichteter EU-Haushalt dürfte aber kaum reichen, um den Streit um die sogenannten Corona-Bonds beizulegen. Kanzlerin Merkel signalisierte deshalb Unterstützung für eine Idee von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die will im Rahmen des EU-Budgets Kredite aufnehmen, die dann als Hebel genutzt werden sollen, um die notwendige Euro-Billion an den Finanzmärkten zu mobilisieren. Nach diesem Prinzip funktioniert bereits das Kurzarbeitergeldprogramm, auf das sich die EU-Staaten schon verständigt haben. Kanzlerin Merkel am Nachmittag in Berlin.
Solche Instrumente kann ich mir auch weiter vorstellen.
Ob sich alle EU-Mitgliedstaaten mit so einem Finanzierungsmodell zufrieden geben würden, das wird sich frühestens beim Videogipfel am Donnerstag zeigen. Die Sozialdemokraten im Europaparlament halten es jedenfalls nicht für ausreichend. Der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann befürwortet zwar die Idee der Kredite im Rahmen des EU-Haushalts, fügt jedoch hinzu:
Dazu gehören auch die famosen Bonds, die Gemeinschaftsanleihen, die insgesamt das Risiko auf gemeinsame Schultern verteilen und damit auch Deutschland voranhelfen, wenn wir die Tabus im Denken und im Handeln endlich brechen.
In Videogipfeln konnten sich heute auch EU-VertreterInnen und Vertreter aus Großbritannien üben, denn noch ist nach dem Brexit nicht ausgehandelt, wie die Beziehungen zwischen EU und Großbritannien genau aussehen sollen. Heute ging die nächste Verhandlungsrunde dazu los. Astrid Korrell.
6 Wochen mussten die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU wegen der Corona-Krise pausieren und wegen ihr findet die zweite Verhandlungsrunde auch lediglich als Videokonferenz statt. Sie hat heute Nachmittag begonnen, die Gespräche sollen die ganze Woche über geführt werden. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier dann über die Ergebnisse informieren. Er und der britische Unterhändler David Frost hatten zuvor erklärt, bis Juni echte greifbare Fortschritte erzielen zu wollen. Denn dann soll eine Zwischenbilanz der Verhandlungen gezogen werden. Die Gespräche dürften aber erneut schwierig werden. Nach der ersten Runde im März hatte sich jedenfalls deutlich gezeigt, dass die Vorstellungen von Brüssel und London in vielen Bereichen noch sehr weit auseinander liegen. Streitpunkte sind etwa, wie ein künftiger Handelsvertrag aussehen soll und welche Rechte Fischer bekommen sollen. Die Verhandlungen stehen unter enormem Zeitdruck, denn die derzeit geltende Übergangsphase läuft am 31. Dezember aus. Sie könnte zwar um bis zu 2 Jahre verlängert werden, doch das lehnt die britische Regierung im Moment kategorisch ab. Bleibt London bei seinem Nein und sollten sich die EU und Großbritannien nicht darauf einigen, wie ihre künftigen Beziehungen aussehen, droht Ende des Jahres doch noch ein harter Brexit.
Gestern noch haben in Israel tausende Menschen demonstriert, trotz des Virus. Sie hatten genug vom wochenlangen Machtgerangel zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seinem Rivalen Benny Gantz. Seit 3 Parlamentswahlen sucht das Land eine stabile Regierung. Seit einigen Minuten läuft es bei uns über den Nachrichtenticker. Jetzt sollen sich die beiden Rivalen doch geeinigt haben. Tim Aßmann in Tel Aviv, was zeichnet sich da ab?
Ja, unterzeichnet ist schon etwas, Frau Schweizer, nämlich die Koalitionsvereinbarung zwischen den beiden Dauerrivalen und Kontrahenten, Benny Gantz, dem Ex-Armee-Chef und Herausforderer von der Oppositionskraft Bündnis Blau-Weiß, und Benjamin Netanyahu, Israels Langzeitpremier. Dazu muss man wissen, dass das Land ja seit fast anderthalb Jahren in einer politischen Dauerkrise ist. Und diese Koalitionsvereinbarung würde das beenden, denn Netanyahu und Gantz kommen zusammen mit anderen Parteien aus dem national- und aus dem streng religiösen politischen Lager in Israel zusammen auf eine stabile Mehrheit der 120 Sitze in Israels Parlament, der Knesset. Also, es scheint geschafft, eine Regierung für Israel scheint zu stehen. Die Details der Koalitionsvereinbarung, die kennen wir noch nicht.
Wie erklären Sie sich denn diese Einigung gerade jetzt? War der Druck dann doch zu groß?
Es war politischer Druck entstanden auf beide Akteure durch die Corona-Krise. Man muss wissen, auch Israel ist auf dem Weg in die Rezession. Die Arbeitslosenquote ist binnen kurzer Zeit von 3% vor Corona auf mittlerweile über 25% gestiegen. Die Israelis sind hoch unzufrieden, vor allem mit der Exit-Strategie der Regierung, die ein bisschen planlos wirkt. Also man soll sich jetzt einigen, das ist die Erwartung der Bevölkerung. Benny Gantz hatte schon vor Wochen erklärt, er werde nun sein und doch bereit, mit Netanyahu, unter Führung von Netanyahu, einer Koalition anzugehören. Und damit hat Gantz sein zentrales Wahlversprechen gebrochen, denn Benjamin Netanyahu steht unter Korruptionsanklage. Benny Gantz hat immer gesagt, solange das so ist, werde ich einer Regierung Netanyahu nicht angehören. So scheint es nun aber doch zu kommen und es ist davon auszugehen, dass es auch dabei bleibt. Beide Seiten hatten sich ja schon grundsätzlich auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt. Das heißt, Benjamin Netanyahu würde als Ministerpräsident erst einmal beginnen und dieses Amt dann in 1,5 Jahren an Benny Gantz übergeben.
Wie stabil kann dieses Bündnis werden nach Ihrer Einschätzung?
Rein rechnerisch wäre es ein sehr stabiles Bündnis und sicherlich auch ein Bündnis, das zumindest für den Moment in der Krise Israel die nötige Sicherheit geben könnte, wenn dann aber diese Koalitionspartner zusammenbleiben. Und natürlich sind die Korruptionsprobleme Benjamin Netanyahus nicht verschwunden mit dieser Koalitionsvereinbarung. Der Prozess gegen ihn soll Ende Mai beginnen. Also da ist einiges an politischem Spaltmaterial dabei. Und Beobachter gehen auch nicht davon aus, dass es überhaupt so weit kommen wird, dass Benjamin Netanyahu in 1,5 Jahren das Amt an Benny Gantz übergeben wird, das Amt des Regierungschefs. Denn da kann viel passieren. Und vorgezogene Neuwahlen sind ja in Israel tatsächlich historisch gesehen eher die Regel als die Ausnahme.
Vielen Dank für diese schnellen Informationen nach Tel Aviv an Tim Assmann. Nova Scotia ist eine Provinz an einem der östlichsten Zipfel Kanadas, eine ländliche Region an der Atlantikküste, in der es gestern Abend eine Gewalttat gab, die das Land in Trauer stürzt. Ein bewaffneter Mann tötet mindestens 16 Menschen und sich selbst. Das ganze Ausmaß dieser Tat ist wohl noch gar nicht abzusehen. Über das, was bereits bekannt ist, berichtet Peter Mücke.
Auch am Tag danach rätseln die kanadischen Behörden über das Motiv des Täters. Die oberste Polizeichefin Kanadas, Brenda Luckey, geht aber davon aus, dass der Mann das Blutbad plante.
I believe at the beginning there was an initial motivation.
Wir glauben, dass es anfangs ein Motiv gab, das sich dann aber in Zufälligkeit gewandelt hat. Alles Weitere müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Da liegt noch viel Arbeit vor uns, das Umfeld des Täters beleuchten und die Tatorte genau untersuchen. Dabei sei auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Zahl der Opfer noch weiter erhöhe. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 51 Jahre alten Zahntechniker, dessen Praxis allerdings aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen hatte. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Um eine terroristische Tat handele es sich aber voraussichtlich nicht, sagt Luckey. Bisher deutet nichts darauf hin. Derzeit gehen wir von mehrfachem Mord aus. Alles Weitere müssen dann die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Tatorte liegen in einem Radius von rund 50 Kilometern in der Provinz Nova Scotia. In der Nacht zum Sonntag hatten Einwohner eines kleinen Ortes 130 Kilometer nördlich der Hauptstadt Halifax den Notruf alarmiert, erzählt Chris Leather von der örtlichen Polizei.
Nova Scotia RCMP members responded to a firearms call.
Es ging um Schüsse in der Nähe eines Hauses. Als wir dort ankamen, fanden die Kollegen mehrere Opfer im Haus und auf dem Grundstück. Vom Täter gab es keine Spur. Es war eine chaotische Situation.
They did not, however, locate the suspect. This was a very quickly evolving situation and a chaotic scene.
Mehr als 12 Stunden jagte die Polizei den Täter über mehr als 100 Kilometer. Immer wieder stießen die Beamten dabei auf weitere Opfer und brennende Häuser. Schließlich konnte der mutmaßliche Täter an einer Tankstelle nordwestlich von Halifax überwältigt werden. Bei dem Polizeieinsatz starb der Mann. Für Kanada ist die Bluttat ein Schock. Premierminister Trudeau sprach von einem Akt wahnwitziger Gewalt. Auch der Regierungschef von Nova Scotia, McNeil, zeigte sich entsetzt. Das ist ein Schock, eine schwere Bürde, die jetzt noch zur Corona-Krise hinzukommt.
Berichtet Peter Mücke. Sie hören der Abend im Deutschlandfunk. Es ist 18.38 Uhr. Wie vertretbar ist es, wenn Kitas weiter geschlossen bleiben sollen und der Profifußball aber möglicherweise im Mai wieder spielen darf? Das ist eine Abwägung, die momentan im Raum steht, denn der Profifußball will wieder loslegen, damit wichtige Fernsehgelder hereinkommen, als Geisterspiele wohlgemerkt. Bernhard Krieger aus der Sportredaktion ist bei mir im Studio. Herr Krieger, jetzt gibt es Signale, dass der Spielbetrieb eher früher als später wieder aufgenommen werden könnte. Wer gibt denn da welche Signale?
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zum Beispiel. Beide haben in einem Videointerview der Bild-Zeitung klar Signal gegeben, ab dem 9. Mai sind Geisterspiele nach ihrer Meinung wieder möglich. Laschet sagte, die Voraussetzung dafür sei natürlich ein durchdachtes Konzept. Das gibt es aber wohl von der Deutschen Fußballliga. Sie habe dort in diesen Tagen etwas vorgelegt mit Schutzvorkehrungen und das sei überzeugend. Und auch von Bayerns Ministerpräsident Söder gab es eine positive Einschätzung, aber mit der in der Corona-Krise ja schon gewohnten Vorsicht aus Bayern. Söder bezeichnete Geisterspiele als denkbar, aber eben auch als eine Gratwanderung. Man müsse jetzt aufpassen, dass da nicht überdreht und nicht leichtfertig gehandelt werde. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich inzwischen gemeldet. Auch er sieht Geisterspiele als denkbar an. Ab dem 9. Mai entscheidend für ihn sei, dass das Infektionsrisiko minimiert wird dabei. Und aber immerhin, Fußballspiele, wenn auch ohne Zuschauer, die seien für Millionen Fans zumindest ein Stück Normalität wieder.
Gibt es schon eine Reaktion daraus aus dem Fußball?
Die gibt es. Erleichterung natürlich von der Deutschen Fußballliga. Der Geschäftsführer Christian Seifert sprach von positiven Signalen, die da ausgesendet worden seien von der Politik. Und das gebe den Clubs nun eine wichtige Perspektive, denn die kämpfen ja um die Existenz. Denn eine Zwangspause bedeutet keine Einnahmen. Seifert mahnt denn auch die Clubs und auch die Spieler, man müsse das Vertrauen der Politik nun aber auch zurückzahlen.
Ab wann kann der Profifußball wieder loslegen? Dazu neue Überlegungen, auch hier im Studio mit Bernhard Krieger. Vielen Dank. Und das war der Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.